Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Weiner, den ich ganz herzlich jetzt begrüßen möchte. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Pater Karl, wenn man die Päpste, die Liste anschaut, im 20. Jahrhundert, wenn man da Leo der 13. dazu nimmt, der hatte gelebt bis 1903 und dann Johannes Paul II. Bis 2005, dann haben wir 9 und 5 davon sind selig oder heilig gesprochen. Pius X., Johannes 23., Paul VI., Johannes Paul I. ist selig, Johannes Paul II. Heilig. Schöne lange Liste und eigentlich schön, dass wir in einer Zeit leben, wo lauter heiligmäßige Päpste praktisch die Kirche leiten durften.
Ja, das ist ein gutes Zeichen, weil wenn man das 16. Jahrhundert anschaut, würde man das Gegenteil finden. Alexander der VI. Und so weiter, also das waren keine Ruhmesblätter für die Leitung der Kirche, für das Petrusamt, die wir damals hatten. Oder wenn man in das Saeculum Obscurum geht, wenn man in das 9., 10. Jahrhundert geht und so weiter, wo dann Otto der Große eingreifen musste in Rom, weil die sich gegenseitig umgebracht haben, die Adelsfamilien. Und also dann, da dürften wir wirklich froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr integre Bischöfe bekommen, die dann als Bischof von Rom, als Papst dann die Gesamtkirche leiten. Ich muss dazu sagen, Heiligkeit ist eine Kategorie, die sehr wertvoll ist. Wir sind ja alle berufen zur Heiligkeit. Aber eben jetzt ein heiliger Vater wäre auch dann ein heiliger Vater, weil hier die Instrumentalität seines Amtes gemeint ist und nicht jetzt die persönliche Heiligkeit, die er aus der Christusbeziehung hat. Also auch wenn er nicht jetzt eben personal jetzt eben heilig wäre, wie Mutter Teresa oder wie die Pauline Marie Charicot und so weiter. Also das ist eine wichtige Sache und ich muss dazu auch noch sagen, lieber Thomas, ja bitte nicht böse sein, aber ich verehre sehr Papst Pius XI., der wird nie selig gesprochen werden, läuft auch kein Prozess. Ja. Das war ein eigener Typ jetzt und so weiter, aber der war der beste Organisator und der hat den Vatikan durchorganisiert und die Medienarbeit begonnen, die päpstlichen Missionswerke gegründet und so weiter. Und ohne diesen effizienten, nicht heiligen Papst Pius XI. Würde es die katholische Kirche heute nicht in dieser Dimension geben, wie es es jetzt eben gibt. Also Effizienz ist nicht immer jetzt eben ein Kriterium für Heiligkeit und Heiligkeit wirkt sich nicht immer in Effizienz aus, wobei ich nicht sagen möchte, dass die heiligen und seligen Päpste der letzten Jahrhunderte nicht auch effizient waren. Aber es gibt manchmal auch Effizienz, die nicht eben jetzt in den Kategorien der Heiligkeit gemessen wird.
Pater Karl, die Kirche hat sich schon immer schwer getan mit Managerpriestern.
Ja,
Kardinal, genau das ist es. Kardinal,
es ist so. Thomas, da dürfen wir uns dazu zählen.
Kardinal Ruini war ja von 1991 bis 2008 Kardinalvikar für das Bistum Rom. Und 2020 hat er noch die seligen Heiligsprechung von Johannes Paul II. Verteidigt. Er hat gesagt, die Leute haben das Subito Santo gerufen 2005 und natürlich hat man die Wartezeit verkürzt, aber sonst sei das Verfahren ganz ordentlich nach den Regeln verlaufen und diese Selig- und Heiligsprechung sei nicht voreilig gewesen. Der Grund war damals eben der alte Erzbischof von Washington, McCarrie, Kardinal. Johannes Paul II. Habe ihn zum Kardinal ernannt, obwohl damals schon Gerüchte über Missbräuche bei ihm vorlagen. Papst Franziskus entließ ihn ja dann 2019 aus dem Klerikerstand.
Also wenn jede Priesterweihe, die ein Bischof spendet und die dann schief geht und wenn jede Bischofsernennung, die ein Papst macht und die dann schief geht, also jetzt ein Kriterium für die Heiligkeit wäre, hätten wir keine heiligen Bischöfe und keine heiligen Päpste. Ja, also du weißt nie, was aus den Leuten rauskommt und bei Bischofsernennungen wird zwar gut exploriert, aber du weißt nie, was da vielleicht für Dreck unter dem Teppich gekehrt ist und so weiter und so fort. Bei dem McCarrie war das ja schrecklich, nicht? Bei Johannes Paul kam auch ja zum Beispiel Gemeinschaften wie die Legionäre Christi und den Pater Marcel Delgado Marcel Marcial Delgado gefördert, nicht? Und das war, wie dann Papst Benedikt der 16. festgestellt hat, es war ein Verbrecher, ja, ohne religiösen Geist oder so ähnlich heißt es dann in dieser Aufarbeitung bei den Legionären Christi, die sich übrigens gut gereinigt haben und die eine großartige Ordensgemeinschaft ist und die diese Reinigung wirklich so verwendet hat, dass sie jetzt wirklich auf dem richtigen Weg zur Heiligkeit sind. Also ich liebe die Legionäre Christi. Und das Regnum Christi und so weiter, das ist wunderbar. Also auf jeden Fall, man muss da wirklich sehr aufpassen, dass man mit Kraut und Rüben, wenn an einem Heiligen uns vorstellt, das ist jemand, der keine Fehler macht. Und Entschuldigung, wenn ich irgendwo Landpfarrer wäre und ich habe dort eben jetzt den Pfarrhof und dann habe ich eine überschaubare Gemeinde, dort kann ich natürlich auch daneben haben. Aber wenn ich Papst bin, ja, Johannes Paul II., ich habe eine Weltkirche mit einem Arbeitspensum, mit Bischofsernennungen, hunderte, tausende Bischofsernennungen und so weiter und so fort. Und da muss ich jetzt alles perfekt machen, damit ich dann heilig sein kann. Das funktioniert einfach nicht, liebe Leute. Ja, also das kann nicht ein Kriterium jetzt eben für die Heiligkeit sein. Wenn ich vorher ein bisschen über die Effizienz da gesprochen habe, also Johannes Paul II. Ist meines Erachtens in jeder Art und Weise, außer allen Kategorien, das ist für mich Johannes Paul der Große. Ja, also ich habe auch ja, seinen Namen erbeten 1981 bei meiner Einkleidung eben und den Namen Karl dann auch bekommen tatsächlich als Ordensnamen, weil mich der immer fasziniert hat. Und das war ein Mann, der von der Mystik, von der Liebe zur Mutter Gottes, von seiner eucharistischen Spiritualität, nicht von seiner Belastbarkeit, man lese die Tagebücher über seine Reisen und so weiter. Also der war im hohen Alter, hat er noch ein Pensum gehabt, außer allen Kategorien. Ja, also dieser Papst und deshalb, also wenn irgendwo das Santo Subito berechtigt war, wie das 2005 dann bei seinem Begräbnis erklungen ist, wo sogar der nüchterne deutsche Theologieprofessor Josef Ratzinger bei seiner Predigt dann gesagt hat, ja, also schau vom Himmel herunter oder so, du schaust jetzt runter auf uns und bitte für uns, der hatte die Heiligsprechung schon beim Begräbnis vorweggenommen, nicht? Also, weil das so klar war, dass eben jetzt Johannes Paul II. Ein mega Heiliger ist und Fürsprecher für uns bis heute eben. Wir brauchen ganz dringend für die Zukunft der Kirche als Fürsprecher.
Pater Karl, wir machen jetzt einen längeren Anlauf zur ersten Zuschrift.
Ah ja.
Die Seligsprechung von Johannes Paul II. Ist deutlich früher auch schon kritisiert worden von den Transitionisten der Pius-Bruderschaft. Und zwar ein Punkt war, Johannes Paul II. Habe den Koran geküsst. Und es war ja auch 1999 so, da hat er eine Delegation von Schiiten und Sunniten im Vatikan empfangen, hat er so ein grünes Buch, den Koran auch geküsst als Geste des Respekts damals. Und in diesen Tagen sind es ja 60 Jahre, dass die Kirche diese Erklärung Nostra Aetate veröffentlicht hat, wo ganz klar der Satz drin steht, die katholische Kirche lehnt nichts von all dem ab, was in diesen Religionen war und heilig ist, also nicht christlichen Religionen. Und Juden, Christen, Muslime sind ja abrahamitische Religionen. Und dies Papst Johannes Paul II. Hat es auch getan, um den interreligiösen Dialog zu fördern und natürlich auch den Frieden. Aber hier kam heftige Kritik.
Ja, ist mir auch verständlich. Ja, der Koran ist das Gegenstück zu Jesus. Also da ist nicht der Prophet jetzt eben der verehrt wird. Die Sunniten wollen auch gar nicht die Grabstätte in Medina da groß verehren und ihnen wäre es egal, wenn die sterblichen Überreste von Mohammed nicht dort wären, sondern der eigentliche Bote, der vom Himmel herabkommt, ist der Koran. Der Ramadan ist ja die Vorbereitung auf die Herabkunft des Koran. Deshalb darf man den Koran auch nicht analysieren, nicht kritisieren und so weiter. Das ist in Pakistan nicht, also gibt es Blasphemievorwürfe, da braucht man nur sagen, also den Christen, sie hat irgendwas gegen den Koran gesagt und dann sitzen die im Gefängnis und sind am Leben bedroht. Also das ist schon eine Sache, der Koran hat dort eine andere Stellung als bei uns das Buch der Bibel. Für uns ist es ein Buch, ein heiliges Buch. Der Priester küsst, wenn er das Evangelium verkündet, dann küsst er das Evangelium, er küsst eigentlich Christus, die Stelle, die er küsst, hat, ist ein Kreuz auch immer gezeichnet im Lektionar, er küsst eigentlich Christus, der zu uns gesprochen hat. Die Gläubigen sagen auch, Lob sei dir, Christus, und der Priester küsst, also er küsst den unsichtbaren Christus und nicht das Buch, das muss man immer dazu sagen. Diese Geste ist, das muss ich auch sagen, zweideutig, also ich bin auch nicht begeistert davon, dass er das gemacht hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben den Islam, der damals ja noch in den 60er Jahren relativ harmlos war, aber im Augenblick ist es eine Gewalt, die da hochspringt, ja, und sich im Islamismus jetzt eben äußert und in Expansion, die mir wirklich manchmal Angst und Bange macht, auch unsere Situation in Europa, nicht, also die, wo wir eine rasche Islamisierung einfach faktisch haben. Das ist keine Politik, das ist Statistik. Also das sind schon Themen. Und da muss man wieder sagen, und da möchte ich den heiligen Johannes Paul II. Und alle, ja, die für den Dialog arbeiten, aber wirklich in Schutz nehmen, ich möchte nicht, dass wir kirchliche Führer haben, die sich als Talibans gegen die anderen positionieren, sondern so lange wie möglich jetzt eben das Gute und das Gemeinsame suchen. Genau das war ja das Anliegen dieser Deklaration Nostra Aetate über die nichtchristlichen Religionen, die entstanden ist, weil man eigentlich zunächst ein eigenes Dokument über das Judentum machen wollte und dann dieses Thema so gelöst hat, indem man die anderen Religionen auch dazu genommen hat. Das heißt, wir haben vorwiegend wertschätzende Äußerungen im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils über die anderen Religionen. Und das ist auch okay, weil es gibt eben Gemeinsames. Ja, wir sind keine Freikirchler, wir sind keine Barthianer, die sagen, alle anderen Religionen außer dem Christentum sind dämonisch, sondern wir glauben, wie es dort gleich im ersten Artikel heißt, dass alle Religionen Vera et Sancta enthalten. Ja, alle Religionen enthalten Wahrheitskörner und sie enthalten Heiligkeitskörner, möchte es mal so übersetzen eben jetzt, weil alle Religionen einer Kraft entspringen, die Gott der Schöpfer uns gegeben hat, wie der heilige Augustinus sagt, Fecisti nos ad te, du hast uns auf dich hin geschaffen, weil Gott uns auf sich hin geschaffen hat, deshalb gibt's diese religiöse Suche, die sich dann jetzt eben in Religionen äußert und konkretisiert, und diese Religionen enthalten deshalb auch alle Elemente des Wahren und des Heiligen.
Balkan, ein anderer Punkt, den die Traditionalisten kritisiert haben an Johannes Paul II., das war dieses große Mea Culpa, die große Vergebungsbitte im heiligen Jahr 2000, beziehungsweise diese sieben Vergebungsbitten für Sünden der katholischen Kirche in der Geschichte. Und da gab es eine Formulierung drin bei dieser Vergebung, bei diesem großen Schuldbekenntnis, die Gläubige hätten beim Einsatz für die Wahrheit zu Methoden der Intoleranz gegriffen, seien allzu oft der Logik der Gewalt gefolgt, Stämme und Völker diskriminiert, ihre Kulturen und religiösen Traditionen verachtet. Die Kritik, die mir hier gebracht hat, war ja auch, wir können nicht mit heutigen Maßstäben geschichtliches Handeln der Kirche von vor, was weiß ich, wie viel 100 Jahren oder Mann, ist es gar nicht so lange her, beurteilen. Das Zweite ist, die Heiligkeit der Kirche als Ganze, aber auch die Heiligkeit beziehungsweise die Sündhaftigkeit eines jeden Einzelnen oder die Sündhaftigkeit der Kirche. Die Kirche ist ja heilig.
Also da möchte ich wirklich sagen, dass ich unter dieser Haltung der Tradis einfach wirklich leide, ja, die einfach apodiktisch alle in die Hölle setzen, die nicht genau eben jetzt auch in der Liturgie und so weiter ihrer Norm jetzt eben folgen. Das ist schon präpotent und sündhaft zum Quadrat. Ich möchte es wirklich mal sagen, vielleicht schauen Anhänger auch dieses Traditionalismus hier zu. Und ich möchte das mal als normaler katholischer Priester, einer von 407.000 katholischen Priestern, mal sagen, macht's mal selber Gewissenserforschung. Wird vorher dauernd das kirchliche Lehramt kritisiert, so tun, als würden wir dazugehören, aber alles, was das Konzil gemacht hat, ist falsch und alles, was jetzt die Päpste machen, ist falsch und so weiter. Das ist doch eine Präpotenz, die nicht von Gott sein kann. Ja? Und alle kommen in die Hölle, wenn sie dieses und jenes tun. Und wo steht das bei Jesus? Ja? Setzt er alle anderen in die Hölle? Das tut er doch nicht. Ja? Er möchte doch alle retten, er kommt ihnen entgegen, er redet mit Pharisäern, er lässt sich zum Essen einladen und so weiter. Er versucht sie zu gewinnen, aber nicht apodiktisch jetzt eben in die Hölle zu setzen. Ich kann vieles verstehen, was die Tradis jetzt eben an Enge hier entwickelt haben, weil eben auf der anderen Seite dieser Laxismus und dieses irgendwie, irgendwas diese Beliebigkeit abseits des Dogmas und der Offenbarung wirklich schrecklich geworden ist. Aber bitte macht auch selber Gewissenserforschung, ob diese Enge, dieser Exklusivismus, ja, ob der wirklich christlich ist.
Kardinal Ratzinger hat ja damals betont, dass dieses große Mea Culpa, eben diese Vergebungsbitte, kein Tribunal über die Sünden der Vergangenheit gewesen sei, sondern der Beginn der eigenen Bekehrung für die heutigen Christen. Und es müsse natürlich neben der objektiven Schuld auch altes Gute gesehen werden, das Gott durch die Kirche in 2000 Jahren gewirkt habe.
Ja, wie ist denn das bei der eigenen Beichte? Ja? Habe ich da so den vollen Überblick, was bei mir wirklich alles falsch war und was richtig war und so weiter und so fort? Bei der Beichte ist das Entscheidende, dass ich eine Haltung der Reue hinhalte. Und wenn man eben gesehen hat, also in Südamerika, in Brasilien und so weiter, oder diesen Ländern, wo die Leute strategisch jetzt eben unterdrückt, unterjocht, umgebracht worden sind, damit man das Gold kommt an die Bodenschätze. Das ist der Kolonialismus, den heute solche Gewaltmächte wie China und so weiter an den Tag legen. Und der wurde damals von christlichen Nationen gefördert. Also von Nationen, die bereits das Evangelium gefunden hatten und die im Namen Jesu Christi mit einer Gewalt agiert haben. Das ist einfach nicht akzeptabel, Leute. Und ich finde das großartig. Der Aschermittwoch des Jahres 2000 war, glaube ich, ein großer Segen für die ganze Kirche und ein heiliger Papst, der eben an diese Reinigung des Gedächtnisses gedacht hat. Es war ja eine Bitte, die man Christus hinhält. Vor der Welt kannst du dich nicht entschuldigen. Wer sollte deine Entschuldigung annehmen? Ja? Warum sollten wir die Welt bitten? Ja, dieselbe in der Sünde. Aber es war eine Bitte, ich kann mich noch an das Kruzifix erinnern und wie dann, glaube ich, Kardinäle diese Vergebungsbitten hinten an Christus vorgetragen haben. Nicht? Also das war eine wirklich große Sache, was genau wie, das weiß Jesus ja, was falsch war und warum es falsch war und was zeitbedingt war und was wirklich schuldhaft war und was jetzt eben unter den Parametern der damaligen Zeit eben grundsätzlich falsch gedacht worden ist. Aber dass man aus der heutigen Perspektive sagt, also was damals, wir haben das Gefühl, da war etwas falsch, da war etwas sündhaft und wir bitten Jesus, ja, uns zu reinigen, damit wir jetzt eben mit dieser Reue, mit dieser Gesamtkirchenreue in ein drittes Jahrtausend, in ein drittes Christusjahrtausend gehen können. Ich habe das großartig gefunden und ich glaube, dass das Wachstum der Kirche, das wir haben ja, wir haben uns ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verdoppelt von der Zahl her, dass das wirklich das auch braucht, dass wir immer wieder schauen, was läuft falsch und Gott um Vergebung bitten, wo wir das Gefühl haben, hier sind wir nicht auf der richtigen Spur des Evangeliums. Das ist total heilsam gewesen, dieser Aschermittwoch des Jahres 2000 für die Kirche.
Was von den Traditionalisten auch noch kritisiert wird, das sind natürlich diese interreligiösen Treffen in Assisi. Pater Karl, lass uns mal so stehen. Das war jetzt ein langer Anlauf zu dieser Zuschrift. Man kann diese Zuschrift leichter einordnen, wenn man das jetzt auch nicht. Sehr geehrte geistliche Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre immer sehr interessante und überaus angenehme Sendung Stunde der Seelsorge. In einer Sendung äußerten Sie, dass wir Gewissheit haben, dass ein Mensch im Himmel ist, wenn er von der Kirche selig bzw. heilig gesprochen ist. Hierzu folgende Frage. Ist die Heiligsprechung als unfehlbar zu verstehen? Nach meiner Kenntnis wird dies von katholischen Theologen durchaus kontrovers diskutiert. Im Übrigen wird von Seiten der katholischen Traditionalisten Bruderschaft St. Pius die Heiligsprechung von Paul VI. Und Johannes Paul II. Ganz offen angezweifelt. Besten Dank für Ihre Antwort und mit freundlichen Grüßen. Verstehen Sie den langen Anlauf?
Naja, wenn man, also die Heiligsprechung ist ein Ausdruck letztlich, also sie ist kein unfehlbarer Akt, ja, aber sie ist ein Ausdruck der Unfehlbarkeit jetzt eben des kirchlichen Lehrens. Sie geschieht aufgrund eines Indizienprozesses, denn heilig ist man nicht durch die Heiligsprechung, sondern ab dem Augenblick des Todes. Und man versucht dann das Leben zu explorieren, zu schauen, wann der dunkle Seiten und so weiter, wie ist er gestorben, weil der Augenblick des Todes ist ganz wichtig eben für die Bewertung jetzt eben der persönlichen Heiligkeit. Und dann muss er selber oder müssen die selber durch ein Wunder beweisen, dass sie bei Gott sind. Das muss unerklärlich sein. Also das ist, glaube ich, sehr klug, wie die Kirche hier vorgeht. Also es kommt in die Nähe der Unfehlbarkeit, würde ich sagen. Ja, aber es ist natürlich nicht keine Kathedralentscheidung, wie wir es eben aufgrund der Definition des Ersten Vatikanischen Konzils haben. Aber es ist wirklich auch das kirchliche Lärm, das das sagt, weil die Masse kann sich täuschen. Ich zitiere immer, also dann die Euphorie, die Trauer und die Heiligsprechungseuphorie, die es gegeben hat anlässlich des Todes von der Lady Diana, ja, die plötzlich ja also in den Himmel erhoben worden ist, das ist eine Trauer-Euphorie. Und ob die dann wirklich gedeckt ist durch ein Leben, das also dieser Ehrung entspricht, dieser englischen Prinzessin, das muss letztlich Gott beurteilen. Und hier ist die Kirche gut beraten, dass sie sagt, also wir gehen hinein in das, was Christus uns geschenkt hat, nämlich das apostolische Amt, ja, das Magisterium des heiligen Petrus, und wir untersuchen das so gut wie möglich. Und dann soll der Papst jetzt eben sagen, ja, aufgrund der Beratung auch durch Kardinäle, und das hat ja einen sehr intensiven Prozess, er soll dann sagen, jetzt mit seinem Charisma, ob wirklich jetzt eine Verehrung als Heiliger legitim ist. Ja. Aber wie gesagt, also die Heiligsprechung versetzt nicht in den Himmel, der ist schon im Himmel, die ist schon im Himmel, sondern der Papst sagt nur, es ist legitim, diese oder jenen als Heiligen zu verehren, weil die Indizien so eindeutig sind, auch durch das Wunder, dass er Fürbittkraft bei Gott für uns hat.
Und Kardinal Ruini hat ja über Johannes Paul II. Gesagt, dass das Ganze deshalb so zügig gegangen ist, weil es rasch genügend anerkannte Wunder auf reine Kindersprache gab.
Ja. Also auch Johannes Paul II. Wäre nicht ohne diese Wunder heilig gesprochen worden, ganz eindeutig. Carlo Acutis wäre nicht, auch wenn er noch so toll war und noch so ein Salbeapostel, wäre nicht eben ohne dieses anerkannte Wunder jetzt heilig gesprochen worden und so weiter und so fort. Das ist total sinnvoll. Solche Wunder, wir haben es bei unserer Gründerin Pauline Marie Charicot, wo der Seligsprechungsprozess schon 100 Jahre lief. Aber man wusste immer, dass die Frau aus Lyon heilig war. Sie hat Weltmission hervorgebracht. Aber dann das Wunder, das dazu geführt hat, war in unserer Zeit die Totenerweckung eines Kindes, das im Koma war, ohne Sauerstoff, ein dreijähriges Kind, ja, das jetzt eben als Teenager mit 15 Jahren herumläuft. Die Melin, die hatten sie schon öfters in Wien mit ihrem Vater, der sich dann auch bekehrt hat, hat taufen lassen. Ja. Also wenn du dann so ein lebendiges Wunder siehst, ja, also die wäre gestorben, die war gehirntot, ja, und ist dann eben auf die Fürsprache, die ganze Schule hat eine Novene gebetet und dann kam dieses Kind zum Leben, also eine Totenerweckung. Was könnte eben jetzt mehr für die Heiligkeit einer Frau sprechen, die Weltmission hervorgebracht hat, als die Totenerweckung eines Kindes und zugleich des Vaters auch zum christlichen Leben in der Taufe?
Paul VI. Wurde ja erwähnt, der heilige Paul VI. Mit bürgerlichen Namen Montini. Der war ja 30 Jahre Mitarbeiter im Staatssekretariat. Dann ist er Erzbischof von Mailand geworden und dann wurde er 1963 zum Papst auch gewählt, und bei ihm war ja auch eines der zentralen Themen eben der Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen. Ich erwähne nur mal, 1964 hatte das Sekretariat für die Nichtchristen eingerichtet, so ist es damals, 1965 eben diese Erklärung Nostra Aetate, wo die katholische Kirche, mit dem die katholische Kirche sagt, dass alles, was heilig und wahr ist, und andere Religionen, dass wir das alles anerkennen. Und es war Paul VI., der 1968 den Welttag des Friedens am 1. Januar eingesetzt hat, um das alles auch eben nicht nur um den interreligiösen Austausch zu fördern, sondern auch den Frieden in der Welt.
Genau, wie du da jetzt erwähnt hast, er hat im Staatssekretariat gearbeitet. Also schon das ist ja ausreichend Grund, dass jemand das heilig verehrt wird. Wenn man das aussieht. Ich habe jetzt vor kurzem bei einer Pfarrerin einen Vortrag gehalten und dann hat mein Religionslehrer, sehr idealistischer Religionslehrer, sein Leid geklagt. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, dass eigentlich für jede Religionslehrerin und jeden Religionslehrer heute müsste man ab dem Augenblick der Anstellung ein Seligsprechungsverfahren beginnen. Oder ich habe es auch von meinem Erzbischof gesagt, Josef Grünwiedl in Wien, muss man sofort die Seligsprechung eröffnen, weil das eine Aufgabe, die faktisch nicht bewältigbar ist und die eine Form von Martyrium jetzt eben darstellt. Ja. Also ich glaube, dass man das einfach wirklich sehen muss, dass die Heiligkeit ein großes Geschenk ist Und wir haben die Heiligen ja als Vorbilder. Also es hat ja keinen Sinn jetzt eben, wir feiern alle Heiligen deshalb, weil wir die Überzeugung haben, dass der Himmel voll ist, ja, mit vielen anderen Heiligen, die nicht jetzt eben kanonisiert in irgendwelchen römischen Verzeichnissen sind. Und wir Zisterzienser haben zum Beispiel in unserem Orden die Politik, dass wir kaum Heiligsprechungsverfahren eröffnen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass jeder, der es im Kloster bis zum Tod aushält, eh automatisch heilig ist.
Ich meine, wir haben jetzt über die Traditionalisten gesprochen, die die Heiligsprechungen von Johannes Paul II. Und Paul VI. In Frage stellen. Aber es ist ja klar, Paul VI., Thema Liturgiereform, Thema interreligiöser Dialog, Thema Betonung der Religionsfreiheit, das sind ja alles Themen, welche die Traditionalisten ablehnen. Und wenn sie ihre Heiligkeit anerkennen würden, wäre ja praktisch die Basis weg. Insofern erklärt sich doch das.
Also ich muss immer sagen, ich rede nicht gern drüber, ja, weil es ist so ein europäisches Luxusthema, nicht also weil das ja weltweit keine Rolle spielt. Wir haben blühende Kirchen in Afrika, in Asien und so weiter, die auf der Basis des Zweiten Vatikanums sind und so weiter. Gibt überall natürlich, dass man links oder rechts jetzt natürlich rausgrast. Aber dieses Systematische jetzt eben alles in Frage stellen, was vom römischen Lehramt oder durch ein ökumenisches Konzil jetzt eben kommt, das gefällt mir einfach nicht, ja, weil es birgt in sich jetzt eben Spaltung. Ich suche mir dann selber aus, was mir gefällt, wurde dann gesagt, dass mir gefällt die Heiligsprechung von Paul VI. Nicht, ja, und so weiter, weil der hat einmal irgend sowas gemacht und so weiter. Also ich finde, das ist wirklich gefährlich. Also ich muss wirklich sagen, wie großartig es wäre, jetzt haben wir einen neuen Papst, der Bella Figura macht, ja, und so weiter. Bei Franziskus, der war spontan, da konnte man dieses oder jenes denken. Aber jetzt haben wir einen Papst, der das Programm die Einheit hat, damit wir alle in Christus eins sind. Nicht ein Wort von Augustinus ist sein Wahlspruch. Und könnten wir jetzt nicht alle einmal wirklich offen auf das hinhören, was Rom gibt, was das kirchliche Lehramt uns gibt, ja, können wir nicht alle ohne gleich so sagen, das gefällt mir nicht und da bin ich dafür und da bin ich dagegen und so geht das nicht, ja, und so weiter. Das macht ja aus der Kirche diesen Flohhaufen, der nichts mehr in der Welt weiterbringt. Ja. Das macht ja aus uns dieses Chaos, ja, dass wir keine missionarische Kraft nach außen haben, weil wir dauernd untereinander, mit dem kann ich, mit der kann ich, der hat irgendein, jeder setzt sich in seine Blase und so weiter, grenzt die anderen jetzt eben aus und das muss irgendwie enden. Also die Einheit ist eine der Wesenseigenschaften, eines der vier Attribute der Kirche aus dem nizenisch-konstantinopolischen Glaubensbekenntnis und diese Fragmentierung der Einheit ist ein großes Hindernis für die Mission nach außen.
Pater Karl, im Sommer hat mich ein Priester der Piusbruderschaft ganz freundlich gegrüßt und hat gelobt, was wir machen hier, und den grüße ich ganz herzlich. Aber Einheit, das wäre ja wirklich hoch ein echtes Geschenk. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um Gebet und den Segen, vielleicht auch auf Fürsprache der Heiligen, Paul VI., Johannes Paul II.
Aller Heiligen und Seligen, besonders der heiligen Päpste des 20. Jahrhunderts, mögen unsere Fürsprecher sein, damit das in Erfüllung geht, was sich unser gegenwärtiger Petrus-Nachfolger Papst Leo XIV. Als Wahlspruch gewählt hat, dass wir alle in Christus eins sind. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, in dem Fall war es eine. Bitte schreiben Sie uns, fassen Sie sich aber kurz, in der Kürze liegt die Würze. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Mögen der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.